Ja, ganz herzlich willkommen zu Börse at Home. Heute ein spannendes Thema, das viele begeistert, viele fasziniert. Wir sprechen ja hier häufig über das Thema langfristige Geldanlage. Heute sprechen wir ein bisschen über das Thema Trading. Und dafür haben wir jemand ganz Besonderen eingeladen. Er nennt sich selbst Coach mit Herz und Verstand, freier Berater, begeisternder Redner und Menschenfreund. Ganz, ganz herzlich willkommen, Dr. Raimund Schrieck. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Fabienne, auch für die schönen Worte. Gut, dass du mich erinnerst. Ja, genau so ist das auch. Ich habe einfach Spaß an den Dingen, die ich tue, und das soll das so ein bisschen ausdrücken, ja.
Sehr schön, das ist immer die beste Voraussetzung. Ja, wir bieten natürlich wie immer an, Sie können Ihre Fragen stellen während unseres Gesprächs. Auf die gehen wir im Laufe dann des Gesprächs ein. Es ist wie immer keine Anlageberatung. Und ja, vielleicht Raimund, für alle, die dich nicht kennen, erzähl mal, wie bist du zum Thema Geldanlage gekommen? Wer bist du? Was machst du? Und was fasziniert dich denn am Thema ja, Geldanlage, Trading?
Ja, der Weg ist, der begann eigentlich in den Kindertagen. Mein Opa, damals noch in den 1976ern, der hatte immer für mich 5 Markstücke. Und diese 5 Markstücke legte er in seine Schublade in den Nachttisch, und immer wenn ich ging, musste ich mir eins nehmen. Ich habe das damals gar nicht so ernst genommen und habe manchmal Ärger bekommen, wenn ich keins eingesammelt habe. So, das war so der erste Bezug. Etwas später hat mir mein Vater, ich war 14 oder 15, Geld in die Hand gegeben und hat gesagt, mach mal was damit. Dann tapperte ich damit los, und damals machte man so aufregende Sachen wie Aktien, Rentenfonds kaufen und guckte, was dann passierte. Also da war man noch weit entfernt vom Aktienhandel, Derivatehandel, alles, was wir heute als ganz normal betrachten. Und irgendwann, ich war an der Uni so weit, dass ich dachte, ich habe Biochemie studiert, habe dann in der Meeresforschung promoviert, war 2 Jahre in der Anatomie, 4 Jahre in der Ernährungswissenschaft, da allerdings auch sehr mit Geld beschäftigt, weil ich unser gesamtes Geld verwaltet habe für ein 6-Millionen-Projekt. Also ich war da Koordinator und habe dann irgendwann gesagt, genug mit Forschung, genug mit Wissenschaft und auch in Bezug auf Finanzen, und habe mich dann selbstständig gemacht. Und das hatte ich vor eigentlich in einem ganz anderen Bereich. Aber habe mir dann überlegt, ja, wo gibt's Geld? Natürlich an der Börse, und habe dann den aktiveren Handel begonnen, also das Trading. Ich war bis dahin Top-Investor, finde ich zumindest. Ich war sehr, sehr glücklich mit meinen Entscheidungen und Ergebnissen, ohne dass ich das damals so ernst genommen habe im Sinne, ich protokolliere das, ich check das genau. Ich habe meinem Gefühl gefolgt und habe das echt, ja, waren sehr gute Ergebnisse. Das Trading aber am Anfang, das klappte gar nicht. Das war eine ganz andere Welt. Das ging schneller, das bewegte sich ruckartiger. Da war ganz andere Volatilität drin und ich war ganz anders gefordert. Und diese Phase habe ich dann erstmal so genutzt, dass ich mir selber beigebracht habe, wie ich mit diesem ganzen Thema umgehe. Und eines Tages war ich so frustriert, bis das nicht geklappt hat, weil alles andere im Leben gut funktioniert hat. Da habe ich gedacht, okay, jetzt willst du ein Buch über Wirtschaftsnachrichten mal lesen. Ich fand, es gab damals kein gutes. Ich habe dem Finanzbuchverlag damals ein Skript geschickt. Da saß auf der anderen Seite damals Kent Gärtner. Und der Kent sagte damals, ja, also schreiben Sie das selber. Und dann sage ich, nee, das interessiert mich nun wirklich gar nicht, das ist ja so langweilig. Und dann meinte er aber, ja, aber über was wollen Sie denn schreiben? Und dann habe ich gesagt, ich will überhaupt nicht schreiben, aber wenn, was Psychologisches. Und dann kam mein erstes Buch, Besser mit Behavioral Finance. Also ich habe das Anlegerverhalten im Großen unter die Lupe genommen und gestehe, als er mir den Begriff um die Ohren warf, dachte ich, was ist das denn? Das muss ich mir erstmal angucken. Also wir sind so im Jahr 2006, 2007, 2008, so in diesem Raum. Und dann habe ich das erste Buch geschrieben und habe dann 10 Jahre später ein zweites geschrieben, wo ich dann mittlerweile so viel Erfahrung durch meine Bühnenpräsenz, durch meine Coachings, durch Seminare, Webinar und Webinarreihen hatte, dass es sich lohnte, mal auch den Einzelnen unter die Lupe zu nehmen. Und das ist so bis jetzt Stand der Dinge. Ich verrate hier einfach auch, dass ich auch was Neues plane, wo ich noch mehr Neurowissenschaft einbinden werde. Also ich schreibe auch schon dran, und das sollte dieses Jahr, also ich setze mich damit jetzt selber unter Druck, klappen, sodass ich von der großen Herde über den Einzelnen mittlerweile in den Einzelnen vordringe. Also so gesehen eine sehr spannende Geschichte auch für mich, und das ist so, was ich so grob sagen kann. Also ich glaube, da kann man schon so ein bisschen sehen, wo der Weg herkommt. Also meine Lieblingsgeschichten sind Seminare geben und Coaching, das ist das, was mir Freude macht, weil ich da auch die Entwicklung von Menschen begleiten kann, unterstützen kann und jeder so, wie er oder sie es eben mag. Da habe ich einfach auch ja, einen guten Kontakt und ein gutes Gefühl für, weil mir diese Arbeit am meisten Spaß macht. Das ist einfach Herzensarbeit, weil da hast du ein Gegenüber und das ist einfach gut.
Spannend. Wenn wir uns die Behavioral Finance anschauen und du sagtest, es ist vom Großen ins Kleine, von der Allgemeinheit zum Individuum, wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich die Behavioral Finance? Vielleicht magst du auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Was ist überhaupt Behavioral Finance für diejenigen, für die der Begriff relativ neu ist?
Ja, man ging lange davon aus, dass man einfach nur rationale Entscheidungen in Finanzangelegenheiten fällen könnte oder auch sollte. Man hat dann aber festgestellt, dass doch viel mehr Gefühle oder vielleicht auch Glaubenssätze, wie man mit Finanzen umgeht oder auch Altes, wie man es in der Familie gelernt hat. Also da ist relativ viel, was uns eben menscheln lässt, um es mal so zu sagen. Da gibt es so Aspekte wie Fairness, da gibt es Aspekte wie Emotionen, Freude auf der einen Seite, Euphorie, indem man vielleicht mal übertreibt, auf der anderen Seite aber auch eher die Paniksituation, Stress. Und all das versucht die Behavioral Finance letztlich sichtbar zu machen, um dem Anleger oder auch dem Trader zu zeigen, so rational und so gewieft und faktenorientiert, wie das eigentlich, wie du meinst zu sein, ist das überhaupt nicht, denn du menschelst da vor dich hin und das kostet dich viel Geld. Und da haben in den 1970ern sehr früh Kahneman und Tversky mit diesen Sachen begonnen, haben sich das angeguckt, wie ist das, passt das so zusammen, was wir uns da im Kopf zurechtlegen? Stimmen die Ergebnisse mit unseren Entscheidungen? Sind die eher rational, emotional? Und so könnte man es so für den Beginn zumindest sagen. Und danach haben sich andere da drauf geschmissen und haben weiter geforscht und haben festgestellt, dass wir einfach zu lange an Positionen beispielsweise festhalten, wenn wir im Verlust sind oder unsere Gewinne zu früh mitnehmen, weil wir Sicherheit mögen und so weiter. Das heißt, eine ganze Palette von, frag mich nicht, 20, 30, 40 Finanzfallen wurden letztlich dann aufgespürt, es wurde beforscht, das ist wunderschön publiziert und letztlich, und das ist das Bittere, jeder, der heute mit dem Trading startet, tappt wieder in die gleichen Fallen. Das finde ich das Entsetzliche dabei und frage mich, was haben wir als Menschen im Großen dazugelernt? An der Stelle nicht ganz so viel. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir mit kleinem Risiko zunächst mal unterwegs sind, weil einen Fehler zu machen, okay, was zu lernen, sowieso gut. Aber die Frage ist, wie muss ich mich richtig in den Topf reinsetzen oder darf ich es auch mal vorsichtig probieren und dann feststellen, okay, das könnte ich vielleicht auch geschickter machen. Also nichts anderes als Gefühle, Gedanken in Bezug auf Trading so ein bisschen mitgemessen, um zu sagen, hieran kannst du ein bisschen drehen, daran kannst du drehen. Schau doch mal auf die Fakten, führ doch mal, mach mal ein bisschen Statistik und dann schau mal, inwieweit das wirklich stimmt, was du vor allem an Geschichten auch anderen erzählst. Also faszinierende Materie mit wirklich viel, ich nenne es immer Finanzentertainment, wo wir unser eigenes Tun so ein bisschen auch, kennen wir aus der Politik, wir verkaufen irgendwas, eine Story, die vielleicht gar nicht so ist, wie sie tatsächlich ist. Und die Schlauen, die uns gegenüberstehen, wissen, naja, da hat er aber jetzt wirklich eine Geschichte erzählt. Aber wir Menschen mögen halt Geschichten. Das ist ein Teil der Sache.
Was macht denn für dich einen originären Trader aus?
Also jemand, der auf jeden Fall lernt, der bereit ist zu lernen, sich die Dinge anzugucken, der zu Beginn auch sich auf eine Strategie auf jeden Fall mal einlässt. Gefühl ist eine gute Sache, kann man auch wenn es aber zu viel Geld, zu viel Risiko wird, ist es gut, wenn man auch faktenbasiert unterwegs ist und dann auf jeden Fall trainiert. Also immer wieder trainiert. Und für mich gehört auch dazu, sich auf bestimmte Märkte, um bestenfalls sogar einen Markt zu fokussieren. Und dann hat man vielleicht manchmal frei, weil sich in dem Markt nichts tut. Aber ich kenne den Markt. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn ich jemanden sehr, sehr gut kenne, dann habe ich neben dem, was ich ohnehin weiß, habe ich aber immer noch das Gefühl für die Situation, für die Person, wie spreche ich die an. Und für mich ist ein Markt oder den Markt, den ich handle, auch so etwas wie ein enger Verbündeter oder eine enge Verbündete. Und mich damit auszukennen, was passiert beispielsweise morgens oder in der Mittagszeit, während viele Händler gar nicht mehr so aktiv sind oder wenn die amerikanischen Märkte öffnen, das ist für mich ein ungeheurer Nutzen. Und insofern, jemand, der da wirklich an der Sache interessiert ist, der kümmert sich einerseits um diesen strategischen Teil und andererseits um den persönlichen Entwicklungsteil. Weil die meisten Menschen, die richtig gute Trader sind, die sehen wir gar nicht. Die habe ich zwar manchmal im Ohr, weil ich mich mit denen unterhalte, aber auf großen Veranstaltungen findet ihr die in der Regel nicht. Möglicherweise noch als Sprecher. Das kann mal passieren, aber normalerweise sind die unsichtbar. Die arbeiten nämlich in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo wir uns woanders tummeln. Und die machen Dinge, aber auch bei Klienten gibt es verrückteste Sachen, die so Survival-Trainings machen, um sich besonderen Situationen auszusetzen. Also da kann ich, hab ich allein darüber könnte ich ein Buch schreiben, was es für Ideen gibt, sich an Grenzen zu bringen und zu gucken, wie reagiere ich da emotional. Denn letztlich ist Trading oft sowas. Ich muss entscheiden. Manchmal sekündlich, je nachdem, wie ich unterwegs bin, manchmal vielleicht auch minütlich, stündlich. Aber auf jeden Fall bin ich ständig am Entscheiden, im Informationen verwerten, also wahrnehmen, Informationen aufnehmen und dann entscheiden. Und insofern brauche ich eigentlich einen schnellen Kopf, einer, der auch sich, wenn es ums Trading geht, auch seine Meinung durchaus mal schnell fallen lässt, weil sich die Situation geändert hat.
Das heißt, traden lernen ist Persönlichkeitsentwicklung pur.
Definitiv, weil die Märkte dir so schnell Feedback geben. Wenn du dich persönlich entwickeln willst, dann kannst du an verschiedenen Stellschrauben im Sport oder auch im persönlichen Miteinander reagieren. Aber die Märkte geben dir im Sekundentakt Feedback und sagen, das war gut, das war nicht ganz so gut und das lässt mal besser bleiben. Und insofern ist es eins der schnellsten Lernfelder, die es gibt, um sich persönlich zu entwickeln. Möglicherweise ist ein Rennfahrer, der am Formel-1-Auto sitzt, noch, was die Geschwindigkeit betrifft, noch schneller, aber es ist ein sehr schnelles Feld mit ganz klaren Ansagen. Und insofern sage ich auch, reicht eigentlich, wenn wir uns mit dem Markt oder mit unserem Gegenüber, dem Chart, nenn es wie du willst, gut auskennen, damit klar kommunizieren, da braucht es eigentlich keinen Coach. Nur in den Situationen, wo wir Quatsch machen, muss mal einer oder eine von außen gucken und sagen, ja, aber schau mal, was hast du denn da gemacht? Eigentlich reicht uns der Markt. Weil der ist ein wertfreier Feedbackgeber. Was Besseres gibt es gar nicht. Der beste Trainer der Welt oder Trainerin, wie auch immer.
Und wenn ich dann Feedback erhalte in Form, ich sag mal, eines Misserfolgs, mein Trade war nicht so erfolgreich, wie ich dachte, dass er sein wird, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich
Naja,
denn dann?
die Frage ist, wie bewerte ich das? Wie bewerte ich Erfolg oder Misserfolg? Für mich. Wenn ich es jetzt, da springt mir die Hälfte heute, die zuhört, natürlich an Hals, aber sage ich, es gibt keinen Misserfolg in dem Sinne. Weil wir können aus jedem Trade was lernen und wir unterliegen ohnehin ja einer gewissen Statistik. Wir können nicht nur gewinnen und in der Regel verlieren wir auch nicht nur. Und letztlich muss ich auch beides mitnehmen und das aber mit meinem Risiko- und Positionsgrößenmanagement. Wenn ich das gut mache, dann lande ich bei einer Strategie mit positivem Erwartungswert irgendwann auch immer da oder vielleicht auch so rumgesehen, wie man das jetzt auch immer im Bild sieht. Und es geht stetig bergauf. Das heißt, ich habe alle Möglichkeiten, mich auch da zu entwickeln, auch vom Kopf her, dass ich sage, ein Trade ist ein Trade. Und jeder Trade ist ein guter Trade, auch ein Verlierer-Trade, weil ich auch daraus was lernen kann. Der Gewinner-Trade gibt mir zusätzlich noch die Möglichkeit, dass ich natürlich mein finanzielles Polster größer mache oder meine Ziele auf der finanziellen Ebene erreiche. Aber an sich ist es wichtig, sich mit beiden gut auseinanderzusetzen. Und ich wurde das früher mal gefragt, ja, aber wie viel besser sind denn dann die Leute, die mit dir gearbeitet haben? Da sage ich, ja, aber das können wir nicht nur in Zahlen messen. Ihr verhaltet euch vielleicht auch durch Coaching in anderen Lebenssituationen geschickter, was euch Zeit oder Geld spart, was euch vielleicht Stress erspart. Also was kann man tun? Weniger Informationen, runterkommen, sich um sich selber kümmern, nicht so aufgestellt zu sein, sondern mal ruhig ein bisschen enger. In Bezug auf Trading auch egoistischer werden. Ich muss den anderen nicht unbedingt mein Geld überlassen. Ich darf da auch mal an mich denken. Das sind so ein paar Sachen. Und dann natürlich, ich arbeite oft auch, dass ich neben mir eine Kerze beim Arbeiten aufstelle. Das schafft mir Ruhe. Aber höre entspannte Musik, habe was bereitgestellt, dass ich immer was trinken kann. Das sind so die Nebenbei-Aktionen. Und ansonsten, dass ich merke, wenn es mir zu viel ist, mich auch mal rausnehme, mich bewege, Sport treibe. Man sieht es jetzt nicht, aber ich sitze jetzt auch nicht. Ich finde, im Stehen bin ich einfach anders unterwegs. Und das spürt man auch von der Energie. Und was ich vielfach gemacht habe, dass ich mir eine Wand genutzt habe und da den Chart draufgelegt habe, um in den richtig einzutauchen. Auch solche Sachen habe ich gemacht. Ich habe also viele Sachen ausprobiert. Aber alles, was euch runterbringt und ruhiger macht, entspannter macht, was Theta-Wellen produziert, weniger Alpha und Beta, das ist auf jeden Fall mal was sehr, sehr hilfreich ist.
Ja, spannend. Es gibt ja häufig auch gerade irgendwie in Social Media irgendwelche Reels, die sagen so in, ich muss einfach nur eine halbe Stunde traden. Wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, wenn ich wirklich trade? Hauptberuflich, nebenberuflich? Was ist da deine Empfehlung?
Naja, ich fahre zum Mannes auf, ich sage, mehr als 2, maximal 4 Stunden am Tag würde ich mich nicht vor den Monitor setzen. Ich würde es mal so rum machen. Und jetzt je nach Strategie, es gibt gute Strategien, da arbeitet man morgens von 9 bis 11 als Beispiel oder abends die letzten 2 Stunden, bevor der DAX schließt oder was auch immer, je nachdem, wie es ins Leben passt. Die Grundvoraussetzung ist, dass meine Lebensumstände im Prinzip erstmal diktieren, wo ich überhaupt meinen Platz im Trading finde. Und dann muss es was sein, wo ich in der Zeit auch für mich nachweisen kann, dass ich mit dieser Strategie, die glasklar sein muss, auch da was erreichen kann. Und insofern würde ich das weniger auf eine Zeit begrenzen, nur insofern, als dass die Computerarbeit nachher irgendwann uns ein bisschen irre macht und die stupide ist. Aber ich habe auch sehr erfolgreiche Scalper unter meinen Klienten, die etliche Trades am Tag machen und die damit auch dann relativ schnell fertig sind. Es hat ein bisschen natürlich auch mit der Persönlichkeit zu tun. Ich mag schnelle Ergebnisse. Und es gibt einfach Menschen, die beschäftigen sich am liebsten den ganzen Tag damit. Aber für unsere Gesundheit würde ich sagen, 2, maximal 4 Stunden.
Ja, minimierende Maßnahmen hast du ja eben schon genannt. Vielleicht gibt es den idealen Trader-Typen, also kannst du den skizzieren?
Also, ich sag mal, lernfreudig, fokussiert. Ja, wertfrei. Also ein Punkt, der mir immer wieder aufstößt. Das sind also eigentlich sogar zwei. Der eine Punkt ist, dass man, wenn man einen Chart sieht als Mensch, sofort weiß, oh, das ist eine Long-Situation oder Short-Situation. Also sprich, ich investiere auf eigene Kurse oder ich sehe, da fallen die Kurse. Ich kann aus Roadshows früher Tage sagen, wir waren in 8 Städten und wir haben immer abends gefragt, wo steht der DAX am Ende des Tages oder am Ende der Veranstaltung. Die Mehrheit lag immer falsch. Also so gesehen ist die Masse, zu der wir uns ja auch zählen dürfen, ein Kontraindikator. Also das ist das eine, dieses ich weiß sofort Long oder Short. Und der andere Punkt, entschuldige, sag die Frage bitte nochmal.
Wer der
Ach so, ja,
ideale
ich weiß schon.
Trader-Typ ist,
Der
genau.
andere Punkt ist, dass wir Informationen mit Börsenkursen verknüpfen. Und das ist eine ganz fatale Geschichte. Also wir werden jetzt seit, sag mal, 2020 eingelullt mit Dramen, beginnend mit Corona, über den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, über was hatten wir nicht noch alles? Und was machen die Märkte, abgesehen von ihren paar Wochen, wo sie im Sinkflug waren, als starke Reaktion auf dieses Drama oder diese Dramen? Die Börse steigen, wir haben Höchstwerte. Also das kann man tatsächlich heute sagen. Wir sind ganz oben. Ich habe jetzt den aktuellen Kurs nicht im Kopf, aber wir sind da, wo wir nie waren. Trotzdem verbinden wir was damit. Das hält Leute natürlich an der Seitenlinie, die gar nichts tun. Das lässt Leute vorsichtig sein. Und dieser Punkt, und das ist was ich immer wieder versuche, vor allem auch Klienten beizubringen, die noch keine Strategie haben, dass die Information, das, was wir lesen, was wir auf Plattformen lesen, in Zeitungen, TV, was auch immer, dass wir damit an sich erstmal gar nichts anfangen können. Wir müssen da anders reingucken. Von mir aus aufs Volumen, die dies können. Die Volatilität können wir im Auge behalten und wir können natürlich uns den Chart mal angucken. Was ist denn das für eine Abbildung? Und das sind diese zwei Punkte, wo ich sage, da scheitern viele dran. Ich sammle Informationen, werde besser, fühle mich besser, glaube, meine Entscheidung ist fundiert. Dabei hat die Entscheidung vielfach, ich weiß, da können mir auch viele Leute sagen, ja, aber schau. Nein, vielfach hat es leider nichts damit zu tun. Und wir können aufgrund von guten Nachrichten nicht unbedingt gute steigende Kurse oder Renditen erwarten. Und dann diese Long-Short-Nummer oder auch Klassiker. Es gibt Leute, die sagen, nur wenn ich Short gehe, also auf fallende Kurse setze, dann verliere ich immer. Dann sage ich, ja, dann lass es doch bleiben. Ja, dann sage ich, sagt die Person, dann bringe ich nur 30 oder 40% der Chancen, wenn man davon ausgeht, dass die Long-Seite ein bisschen mehr oder ein bisschen häufiger vertreten ist. Und das sind diese Dinge, wir tun Dinge, wo wir wissen, dass sie uns nicht wirklich erfolgreich machen, dass wir kein Geld damit verdienen können. Und das, ich sag mal, verlange ich oder weiß ich bei guten Tradern, die sind ganz akribisch an diesen Themen. Die wissen auch, wie sie kommunizieren. Die sprechen klar und die sagen, das ist meine Strategie. Nimm die in die Hand, führe das bitte aus. Wohingegen andere sagen, ja, das ist meine Strategie, aber man weiß nicht genau, wo man einsteigt. So, und man weiß auch nicht, wann man wirklich aussteigt. Und das habe ich jetzt an der Stelle ein bisschen überspitzt, aber es kommt immer wieder vor, dass Leute meinen, sie haben eine Strategie, dabei haben sie die überhaupt nicht. Das sind Ideen, vielleicht Konzepte, die man ausarbeiten kann. Und da unterscheidet sich der Trader vom sogenannten für mich Nicht-Trader.
Mich zu verwechseln mit dem langfristigen Investor. Und sag
Ja.
mal, jetzt hast du gesagt, man sollte seinen Chart gut kennen, man sollte den Markt gut kennen. Ist es denn ratsam oder erlebst du es oft, dass Trader wirklich immer nur einen Wert handeln und wirklich da sich positionieren oder sollte ich ein bisschen breiter aufgestellt sein?
Also Trader sind, je nachdem, auch da wieder. Ich hab Leute, die filtern aus dem Aktienuniversum von ein paar tausend Aktien und gucken, was unten rauskommt und handeln das dann. Ich bin Freund von weniger ist mehr an der Stelle und wenn ich mich in drei Märkten gut auskenne, reicht das, finde ich. Und einer davon ist für mich immer der DAX, schon traditionell das was ich mich jeden Tag angucke, einfach um dieses Gefühl, was ich über Jahre entwickelt habe, auch weiter ja, in mir so zu halten. Das ist so eine Flamme, die so brennt. Und ansonsten das, was manche mögen bestimmte Branchen und kennen sich da gut aus. Wieder andere mögen aber auch Märkte, die über unser Land hinausgehen, was durchaus ja auch attraktiv sein kann. Vor allem in den Zeiten, wo unser DAX schon schlafen gegangen ist, ist das ja viel richtiger, das auch zu tun. Und insofern mein Credo, maximal drei Märkte, in denen ich mich gut auskenne. Das
Okay.
würde mir reichen. Aber wenn ich jetzt einen richtigen Aktienhändler habe, der nach Gelegenheiten sucht, dann hat der, wie gesagt, ein Universum, der filtert vielleicht aus 1000 oder 2000 Aktien, dann wird dieses oder jenes ausgespuckt. Und auch das ist natürlich völlig legitim. Also, um es auf den Punkt zu bringen, jeder macht da seins, was zu ihm am besten passt. Und da kann man auch nicht verallgemeinern, weil du kannst eigentlich mit allem auch erfolgreich sein. Spricht nichts gegen, dir da die richtigen Aktien rauszupicken. Und da haben wir auch immer bessere Möglichkeiten, das zu finden. Denk mal, als ich in den 80ern noch gemütlich an der Deutschen Bank abends vorbeigetapert bin und dann stand da immer dieser Zettel, wie sich Aktien entwickelt haben. Ein DIN A4-Blatt oben mit dem Kurs, ich glaube 12:59 oder 13 Uhr, ich bin nicht sicher. Oder Börsenschluss, je nachdem, wann sie die gefischt hatten. Darunter standen noch die spannendsten Fonds, die sie hatten. Das war alles, was wir damals zugänglich hatten. Neben, dann kam Videotext und was heute, wir sind ja quasi die Börse. Also du bist natürlich viel mehr Börse, das sehen wir. Aber an sich, wir können ja, uns ist ja nichts mehr verborgen. Das ist schon
So ist es.
großartig, wenn man das betrachtet. Auf der anderen Seite ist es auch viel. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen fokussierter sich auf bestimmte Dinge konzentrieren.
Und irgendwie klingt es ja auch so nach Übung macht den Meister. Ja, irgendwie, also die Erfahrung ist wichtig. Wir haben noch eine Frage von einem Teilnehmer. Der würde gerne wissen, was für dich eine gute Gewinnquote ist und wie du deine Positionsgrößen bestimmst und wie dein durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis ist.
Also, so wie ich trade, das gebe ich hier auch offen zu. Ich kann das, ich habe das gelernt und mich interessieren andere Dinge viel mehr und ich will auch ein bisschen Spaß beim Traden haben. So, was ich mache, ist, wenn ich handle, Mini-DAX handeln. Also kann man sich ungefähr ausdenken und dann schaue ich mir tatsächlich den Chart an. Und es sind nie mehr, als dass es dem großen DAX entspricht, also nie mehr als 5 Mini-DAXe. Und das kann ich an der Stelle sagen, was das Maximum ist und dass ich auch ein bisschen zugeben kann und ein bisschen runtergehen kann, je nachdem, wie sich der Trade entwickelt. Das ist der andere Punkt. Wie gesagt, bei 5 ist definitiv Schluss und dann entscheidet für mich im Wesentlichen der Chart. Und möglicherweise gucke ich mir auch immer wieder die ATR an, aber für mich ist einfach die markanten Chartpunkte aus der Erfahrung heraus viel wichtiger, als wenn ich sage, oh, ich gehe aus mit der 1,5, 2,5-fachen ATR für die Stoppsetzung. Da wichtig ist, einen Stopp zu haben und ich bin mittlerweile auch so, dass ich den Schmerz auch ganz entspannt ertrage. Dazu kommt, dass ich natürlich diesen Druck nicht habe, weil meine Arbeit ist eine andere. Ich schreibe an Büchern, ich coache, ich bin gar nicht in dieser Situation. Also ich habe sozusagen das on top und das kann ich auch hier sagen. Als ich 50 wurde, habe ich gedacht, okay, ich habe alles im Leben erreicht, jetzt kommt die Zugabe und ich bin jetzt schon etliche Jahre in der Zugabe und bin darüber dankbar. Das heißt, mein Ansatz ist ein anderer. Es gab auch Zeiten, wo ich zum Beispiel gesagt habe, 10% von dem, was ich verdiene, gebe ich immer wieder ab. Auch das katalysiert Trading. Da werdet ihr erstaunt sein, wenn ihr für was gebt, jetzt nicht was, wo ihr keinen Bezug zu habt, sondern wenn ihr sagt, ah, da ist ein Projekt, das würde ich gerne unterstützen, dann nimmt euer Gehirn auch nochmal anders Fahrt auf, wenn es ums Trading geht. Das heißt, ich habe Trading für mich in vielerlei Hinsicht auch genutzt, um zu lernen, Dinge über mich zu lernen. Und das war für mich zunächst mal ein sehr viel größerer Nutzen als das andere. Und das gebe ich hier auch nochmal mit dazu, dass wenn ich was trade, hat das oft auch ein Ziel, dass ich sage, okay, da will ich jetzt das und das mitmachen. Das ist also sehr, ja, punktuell. Das ist wie wenn ich in ein Geschäft gehe. Ich kann euch das gar nicht so genau sagen, weil ich sitze ja eben nicht jeden Tag davor. Allein durch die Reisetage, die ich zu Veranstaltungen habe, wäre es auch unverantwortlich, das immer von unterwegs zu machen, weil ich gar keine stabilen Leitungen habe. Insofern habe ich das irgendwann aufgrund der Auftragslage auch so ein bisschen an den Haken gehängt. Nichtsdestotrotz macht mir das Spaß und ich handle auch sehr gerne Knockouts. Das oute ich hier auch, weil es einfach, ich mag klare Produkte. Also die DAX Futures mag ich, mag aber auch die DAX Knockouts. Warum? Weil das sind für mich auch klare Produkte, wo nicht irgendwas zwischensteht. Ich habe immer 1:1 zum Underlying was. Das ist mir viel wichtiger, dass ich das einschätzen kann. Und dann gucke ich im Prinzip nach Situationen, die ich im Chart wahrnehme. Ich arbeite manchmal mit Fibonacci-Retracements. Ich gucke aber vor allem, wo sind Hoch, wo sind Tiefpunkte. Und vor allem brauche ich auch schnelle Entscheidungen. Das heißt, das muss bei mir tatsächlich innerhalb eines halben Tages erledigt sein, dass der Trade auch stimmig ist. Also ich bin, wenn ihr es auch das hören wollt, eher Daytrader als alles andere. Warum? Weil ich über Nacht einfach gut schlafen will. Und ich schlafe besser, wenn ich nicht morgens um 5:30 schon denke, oh, jetzt könnte ich ja meine Vorbörse gucken, wie das irgendwo aussieht. Auch das können wir heutzutage, wenn auch mit großem Spread. Und ja, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Also ich habe da eher einen spielerischeren ja, Ansatz, der mich auch nicht unter Druck setzt, was manche Entscheidungen im Übrigen auch leicht macht.
Ja, eine Leichtigkeit schadet da sicherlich nicht. Wir haben jetzt noch eine Frage. Wir hatten ausführlich zum Thema den Markt kennengesprochen. Jetzt ist eine konkrete Frage auch ein bisschen zur Strategie. Wie gehe ich denn da vor? Wie lerne ich denn den Markt kennen? Orientiere ich mich da an den Kursen? Ist es der Tagesschlusskurs? Muss ich die Kurse stündlich beobachten, die in eine Excel-Tabelle eintragen? Wie lerne ich denn den Markt kennen, ist da die Frage.
Also kommt ein bisschen drauf an, was du langfristig vorhast. Das ist der eine Punkt. Kommt auch ein bisschen drauf an, was für ein Mensch du bist. Ich bin ein Mensch, der fühlt, kann sich in Dinge und Menschen einfühlen. Und ich sehe einfach die Bewegung. Und ich habe mir früher, habe ich den Chart so auf bis ein Drittel mir abgebildet und dann habe ich ihn mir selber weiter skizziert, um mal zu fühlen, was konnte denn dabei rauskommen? Und das habe ich dann oft verglichen mit dem, was da war. Aber Markt kennenlernen heißt für mich vor allem die Bewegung wahrnehmen, schauen, was passiert da, schauen, wo sind Wiederholungen, wann ist viel Volumen da, wann ist wenig Volumen da, wann lohnt sich eher zu handeln. Das heißt, ich mache Statistik. Ich überlege mir etwas, was ich handeln möchte. Nennen wir das an der Stelle Strategie. Diese Strategie schaue ich mir an, funktioniert die heute in dem Markt, morgen und übermorgen? Gibt es Zeiten, wo ich mit dem Signal mehr oder weniger Erfolg habe, eher vormittags als nachmittags oder eher an Montagen als an Donnerstagen? Das heißt, ich betreibe Statistik und wenn ich Zeit sparen will, gucke ich mir meine Strategie, weil die Daten haben wir ja für gestern, vorgestern und so weiter, ewige Tage an und dann filter ich und schaue mal. Gibt es bestimmte Zeiten im Monat, wo das besser funktioniert? Gibt es bestimmte Wochentage? Und das heißt für mich ein Stück weit Markt kennenlernen. Und dann schaue ich in die Strategie rein und sage, okay, bisher habe ich immer ein Risiko von 10 Punkten, einfach jetzt willkürlich gewählt und ein Ziel von 15 Punkten gewählt. Was passiert denn, wenn ich ein Ziel von 20 Punkten nehme, aber ein Risiko von, sagen wir mal, 15 Punkten. Das heißt, ich guck, spiele in die eine und die andere Richtung. Was würde mit meinem Ergebnis passieren, wenn ich einerseits ein bisschen großzügiger in Bezug auf meine Verluste bin oder aber auch ein bisschen ambitionierter in Bezug auf die Ziele oder nur eins anpasse, um mich dann da auch zu nähern, ob ich, wenn ich an dieser Stellschraube drehe und nur einen Punkt in die eine oder andere Richtung besser bin, vielleicht weniger ausgestoppt werde oder mehr mein Ziel erreiche. Das heißt, das wäre für mich der zweite Punkt. Und damit ist dann schon viel geschehen. Also ich kann, habe das Visuelle, ich habe ein Gefühl dafür, ich habe dann aber auch die Daten und für mich sage ich immer wieder, wer sich mit Volumen beschäftigt, der ist oft auch weit vorne, weil da gucke ich auf den Bodensatz von der Story. Ich gucke beim Traden ja oft auf den Chart und dann denke ich mir, okay, das ist eine große Kerze, das ist eine kleine Kerze, aber was steckt dahinter? Und dieses Dahinterstecken ist unwahrscheinlich wichtig und wer das einmal lernt und eine Ebene tiefer guckt, das ist für mich so wie in der Nordsee, es gibt Hochwasser, Niedrigwasser, bei Niedrigwasser sehe ich, was da wirklich los ist. Das sind Informationen, die mir an der Stelle einfach auch gut tun. Also Strategie unter die Lupe nehmen, anpassen und vor allem immer wieder mit demselben beschäftigen. Denkt euch, ihr seid Sportler oder Sportlerin, da würdet ihr das auch tun, da würdet ihr euch auch von Tag zu Tag verbessern, bis an die Grenze, wo es körperlich und mental nicht weitergeht. Die haben wir alle, die ist dann zu akzeptieren. Aber bis dahin können wir alles tun, ob wir uns beschäftigen mit Ernährung, mit Mindset, mit was auch immer. Das trifft alles auf uns Trader auch zu. Es zu verbessern, die Strecke zu kennen, die der DAX an dem Tag zurücklegen könnte. Einfach nur mal so in den Raum geworfen. Es ist faszinierend. Und wenn man sich da wirklich drauf einlässt und das wirklich gut machen will, dann wird man das auch richtig gut machen.
Ja, Thema Mindset nochmal da auch eine Frage. Wie stellst du denn sicher, dass wenn man halt einfach mal an einem Tag nicht gut drauf ist, das nicht die Performance negativ beeinflusst?
Also platt gesagt würde ich sagen, dann ist das kein Trading-Tag. Andererseits, wenn ich meine, traden zu müssen, gibt es unterschiedliche Dinge. Ich habe Verschiedenes, was ich mache. Einerseits natürlich frische Bewegung, Luft draußen, Bewegung. Zweite Geschichte ist Atmen, entspannt atmen. Dritte, Entspannungsmusik. Vierte, ich lege mich auf meine Shakti-Matte, die ich liebe. Das ist so ein stacheliges Teil, wo dann am Rücken letztlich ein paar Abdrücke bleiben, aber ihr seid entspannt wie ein Baby. Nächste Geschichte, ich könnte einen Termin beim Osteopathen ausmachen. Wieder eine Geschichte ist, ich sage euch so viel, weil jeder Mensch ist anders und jedem tut was anders gut. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich mache einfach eine kleine Meditation und dann bin ich sowas von entspannt. Andere sagen, ich brauche dafür aber anderthalb Yogastunden. Wieder andere sagen, da muss ich 2 Stunden für laufen, damit ich endlich mal da ankomme und sage, wow, jetzt ist mein Kopf frei. Gibt auch technische Mittel, wie ich nenne es immer, also die Firma Neurotronics hat den Lexman rausgebracht. Das ist so ein Mentalsystem. Da pulst ihr euch, ich sag mal, die entspannteren Wellen auf die Augen, die in der Theorie dann auch aufs Hirn übergehen und sich die Hirn sagen wir mal, das Verteilungsspektrum der Wellen ein bisschen in die passende Richtung, also entspannter regelt und wo auch die Gehirnhälften ausgeglichen werden. Also ich kann euch zahllose Sachen sagen, aber ich denke, dass jeder Mensch für sich weiß, wie er ein Stück weit runterkommen kann. Und wenn es wirklich nicht geht, weil es gibt so Tage, Aufregung woanders im Leben, kann sein, familiär ist irgendwas oder sage ich auch manchmal Todestage von Verwandten sind auch keine Trading-Tage. Da muss man sich, also nicht die gerade gestorben sind, sondern wo man weiß jetzt, ja, das sind auch so Sachen, die natürlich mit einwirken. Und wenn ihr partout traden wollt, gibt es Möglichkeiten, aber warum nicht auch mal einen Tag Pause machen?
Sehr schön. Und eine Frage, wie informierst du dich? Nutzt du Backtesting? Wie gehst du da vor, um für dich das beste Resultat zu erzielen?
Naja, da ich mich ja auf Märkte beschränke, ist das relativ einfach. Ich mache das meiste auch händisch. Also ich bin so ein Mensch, der wirklich auch mit Stiften, mit Leuchtstiften. Ich habe hier eigentlich, ich will nicht sagen, einen kleinen Büroladen, aber bei mir könnte man einkaufen. Und ich nutze alles Mögliche, um es mir auch farblich so darzulegen. Informationen sammeln, wenn es mir um Aktien geht, bin ich oft beim TraderFox unterwegs. Das nutze ich auch für Webinare immer mal wieder als Stoff. Aber auch auf der Seite von der deutschen Börse, börse-frankfurt.de, findet ihr letztlich auch alles, was unseren Bereich zumindest betrifft. Das sind einfach so 2 Dinge. Und drittes vielleicht noch finanzen.net schaue ich auch immer mal wieder drauf, ohne dass ich jetzt das ein oder andere bevorzuge. Je nach Situation schaue ich dahin, wo es vielleicht zweckmäßig ist. Und manchmal hat man ja auch, ich sag mal, noch auch gute Zusatzinformationen, die wirklich auch gut recherchiert ist, was vielleicht auch von Nutzen sein kann. Aber in diesem Sinne macht es mir allein das schon einfach, dass ich beispielsweise nicht die ganze Automobilindustrie kennen muss oder die ganze Pharmaindustrie, sondern dass ich einfach punktuell eben mir Sachen raussuche, beziehungsweise für mich im Speziellen halt der DAX das A und O ist und das macht es mir einfach. Das macht euer Leben auch einfach. Ihr müsst diese ganzen Informationen nicht verarbeiten, weil der DAX ist der DAX. Das ist eigentlich so, wie wenn sich King Charles III. Vorstellt, da muss man auch nicht viel zu sagen. Das ist King Charles III., lange Zeit Kronprinz in der zweiten Reihe. So ist es beim DAX auch. Immer in der ersten Reihe, man weiß, das ist der DAX. Da gibt es, egal welche Einflüsse, das Schöne bei Indizes finde ich auch, dass eben sie, also ich sage mal, nicht so anfällig sind wie eine Einzelaktie, aus meiner Sicht zumindest. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin ein Indexfan und auch von diesem. Und deswegen ist es total einfach, das heute auch so zu machen. Ich muss um nichts rumreden. Das ist für mich gut.
Hast du mal Algo-Trading genutzt?
Nein.
Okay.
Ich bin
Und
so ein.
nutzt. Ja,
Ja?
Entschuldigung. Nein, nein,
Nee,
sorry.
alles gut.
Nutzt du ein Trading-Tagebuch, um deine Erfolge und Misserfolge zu tracken?
Ich habe ein kleines Trading-Tagebuch, ein elektronisches, was ich mir selbst gemacht habe. Es ist ein simpler Excel-Sheet. Ich bin aber dennoch dafür, die Dinge persönlich aufzuschreiben. Das heißt, ich habe auch, so wie ich über in jedem Jahr auch so einen Rückblick mache, wie war das in diese Richtung, in jene Richtung, so in allen Lebensbereichen, so mache ich das da auch. Das heißt, dadurch, dass die Trades aber auch jetzt, dass ich nicht jeden Tag da was eintragen muss, macht es mir das auch einfach. Für alle anderen, empfehle ich in jedem Fall dokumentieren. Und auch wenn ich nicht größter Freund der elektronischen Geschichten an der Stelle bin, weil es anders viel intensiver in uns hängen bleibt, hat das Elektronische den Vorteil, dass wenn ich es geschickt schreibe, auch ich auch immer wieder Sachen wiederfinde. Beispielsweise, wenn ich Keywords habe, wo ich sage, okay, Gap Down, Gap Up, also sprich Kurslücke nach oben, Kurslücke nach unten, und ich will die sofort finden, dann finde ich die auch im Jahr 2020 noch, wenn ich einmal nur kurz da durchscrolle mit diesem Suchwort. Was es für jemanden, der wirklich auch viel und intensiv tradet, natürlich sehr viel einfacher macht. Insofern muss man da abwägen, was an der Stelle tatsächlich zweckmäßig ist.
Okay, eine abschließende Frage. Also wir haben heute so viele Fragen, das ist total toll.
Freut
Danke
mich.
an dich, Raimund, für
Ja,
dieses
gerne.
offene Gespräch. Genau, nochmal so ein bisschen das Verhältnis zwischen Intuition und Strategie, wenn du da nochmal kurz drauf eingehen könntest. Wie viel ist beim Trading tatsächlich Intuition, Emotionen, wobei das sind zweierlei Dinge, und Strategie fester, ja.
Ja, interessant ist, dass du sagst, es sind zweierlei Dinge. Ja, das stimmt, es sind zweierlei Dinge. Aber wenn du mal ins Internet eingibst, dann ist das Gegenteil von emotional rational und von intuitiv auch rational. Das ist total spannend. Habe ich neulich zwei Folien zu erarbeitet. Insofern, weil mich das auch beschäftigt, tatsächlich auch genau dieser Punkt. Ich glaube, wenn wir anfangen mit dem Thema Trading, brauchen wir eine Strategie. Brauchen wir etwas, woran wir uns festhalten können, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das schließt eine gute Strategiebeschreibung und wirklich einen Plan auch dazu haben und dann auch das Tagebuch ein. Dann kann ich mich an meinen Daten, die ich da produziere, erstmal entwickeln. Die Trader, die das schon länger betreiben oder die sich schon sehr lange mit den Märkten beschäftigen, die haben natürlich auch ein Gefühl dafür, ohne eine Information, wie sich was entwickeln kann. Sie sehen diese Bewegungen. Sie haben sehr viel erlebt. Also letztlich, wenn ich jetzt beispielsweise den kleinen Corona-Crash, der groß war, 5000 DAX-Punkte für ein paar Wochen, zack, und dann aber den Kriegsbeginns-Crash, nenne ich den jetzt einfach mal so, waren 2000 Punkte. Wenn ich das ins Verhältnis setze, sehe ich, oder es im Prinzip, wenn auch die Ausprägung eine andere war, was Ähnliches passiert. Die Märkte haben sich danach erholt und bei der Kriegsgeschichte kam dann halt noch die Inflation obendrauf und die Energie und dann ging es dann wieder runter. Aber dieses reine, wo war es vor dem Ereignis, bis danach war relativ schnell erledigt. Und für sowas entwickle ich natürlich ein Gefühl, je länger ich dabei bin. Und insofern kann ich da auch mit ganz klarem sagen, was so runtergeht. Thema Kriegsbörsen, Thema politische Börsen, was auch immer, geht das auch wieder hoch. Und ich glaube, dass es auch da von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ich bin ein Mensch, der liebt Regeln jetzt nicht so übermäßig gern. Disziplin, ja, weiß ich, habe ich in vielen Dingen, aber es gibt auch Zeiten, wo ich mich ausleben will und da ist das dann so eine Sache, wie kriege ich das übereinander? Also, ich glaube, dass jemand, der erfahren ist und diese Schule des sich selbst Trainierens oder auch mit jemand anders arbeiten, um dann zu einem erfolgreichen Trader, zu entwickeln, dass ich dann irgendwann in diesen Modus von ein bisschen intuitiver übergehen kann. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das Emotionale, muss ich lernen, aus meinem Trading rauszuhalten. Da gibt es viele Leute, die sagen, ja, dann hältst du dich nur an deine Strategie. Das ist natürlich Quatsch, weil wir sind Menschen, die Freude haben, die vielleicht auch mal Angst haben. Und wir müssen an der Stelle darauf aufpassen, dass es eben nicht übermäßig wird, dass wir uns, und auch da brauchen wir eine Strategie, um die Emotionen in Schach zu halten, dass wir uns da hundertprozentig dran halten. Und wenn es nur für den Zeitpunkt des Tradens ist und wir in all den anderen Zeiten wieder den Quatsch machen, den wir als Mensch gerne tun, aber da müssen wir das, weil die Emotionen sonst die Strategie letztlich zerschießen. Und da habe ich bestimmt genug Indikatoren für mich, wo ich merke, jetzt will ich über die Stränge schlagen, ich will nachkaufen oder ich gehe unverhältnismäßige Risiken ein oder was auch immer. Da habe ich halt Indikatoren. Also sprich, ich schütze mich ein bisschen durch, oder sagen wir so, ich hüte so ein bisschen mein rationales Verhalten, was immer emotional auch gefärbt ist, hüte ich so ein bisschen dadurch, dass ich mich einer Strategie unterwerfe, ich sage es mal so. Und wir müssen einfach unterscheiden. Schaut mal ins Internet, Stichwort Myers-Briggs-Test, macht mal diesen Test. Es gibt einfach eher rationalere Menschen und eher emotionalere Menschen, also auch eben eher intuitiv und so weiter, ohne dass ich den Myers-Briggs-Test jetzt in seinen Einzelheiten hier mal zerlege. Aber da könnt ihr schon ein Stück gucken, ob ihr eher auf der introvertierteren Seite unterwegs seid oder eher extrovertiert und mal gucken wollt, was geht. Also sprich, gibt alles, darf alles sein. Emotion darf nur nicht im Überschuss sein, dass es euch eure Finanzen oder euren Kapitalstock letztlich zerreißt. Vielleicht das als sehr ausführliche, auch ein bisschen blumige Antwort, weil wir Menschen sind nicht so einfach. Wir haben alles, was wir tun, ist emotional geprägt. Die Frage ist nur, wie intensiv es ist und was es aus dem, was wir uns vorgenommen haben, was wir auch schwarz auf weiß Papier vor uns haben, was wir damit dann machen, ob wir das umsetzen können.
Ich würde sagen, für mich wäre das ein passender Schlusssatz, denn
Okay.
er ist total on point. Hast du noch etwas, was du als letzte Worte an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgeben möchtest?
Ja, ich bin dankbar, dass ich heute hier sein darf. In diesem Format habe ich mich noch nie bewegt. Danke, liebe Fabienne, darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten schaut immer auch, was es so auf der neurowissenschaftlichen Ebene gibt, dass wir unser Verhalten letztlich verstehen können. Nicht nur auf der reinen Aktionsebene, sondern was steckt dahinter? Welche Neurotransmitter spielen möglicherweise eine Rolle, dass wir gerade das oder das jetzt machen, obwohl, Klammer auf, wir das ja eigentlich gar nicht tun wollten, denn wir wollen ja Geld verdienen. Also sprich, alles, wo ihr sagt, hey, ich kann was lernen, ich bin dabei. Alles, wo ihr sagt, boah, das war heute nicht so gut, sagt einfach, okay, morgen ist erstens ein anderer Tag, ihr stellt wieder auf Null und ihr sagt, ich habe was gelernt und gehe diesen Schritt weiter. Das zu verharren oder Depression oder Asche auf mein Haupt bringt uns alles gar nichts. Trader sind sehr klare oder sagen wir so, entwickeln sich zu sehr klaren Menschen, was wirklich in jedem Lebensbereich euch zugutekommen wird. Also insofern ist das eine Top-Ausbildung, die ihr euch da selber ermöglicht und weitergehen, weitermachen, egal was ist. Das ist das, was ich vielleicht jetzt mitgeben kann und ein Stück weit immer die Begeisterung für euch, eure Entwicklung, aber das Thema Finanzen, Börse an sich auch hüten. Also in diesem Sinne, egal was die anderen sagen, einfach weitermachen und immer Kopf hoch und geradeaus gucken.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die motivierenden Worte
Gerne.
und das tolle Gespräch mit dir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, du hast einige motiviert, am Ball zu bleiben oder sogar auch anzufangen. Herzlichen Dank für ja, die letzte Dreiviertelstunde mit dir. Vielen Dank für die Teilnahme. Wir sind nächsten Montag natürlich wieder da bei Börse at Home. Wer möchte und aus dem Umkreis Dresden kommt, am Samstag ist Börsentag in Dresden. Da haben wir auch wieder einen Stand, sind wir vertreten. Ansonsten eine erfolgreiche Börsenwoche und bis bald. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön an euch alle. Danke dir, Fabienne. Bis dann.
Danke, tschüss,
Ciao.
ciao.